Für den Chorleiter von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht kennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist mir dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen? Du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken? Dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenlicht leuchtet? Mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versenkt? Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen, wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster und die Nacht leuchtet hell wie der Tag. Die Finsternis ist für dich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt vom Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt angenommen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Würde ich erwachen, noch immer bin ich bei dir. Ach Gott! Ich wünsche mir, dass du die Frevler tötest. Und ihr Mörder, lasst doch endlich mich in Ruhe. Ja, sie widersetzen sich dir in böser Absicht. Voller Tücke erheben sie sich, deine Feinde. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Zu Feinden sind sie für mich geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Amen.
Guten Morgen zusammen. Morgen. Jawohl, das ist eine Rückantwort, die man sich wünscht. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Ich bin jemand, der gerne Fragen stellt und gar nicht gerne so viel gerne spricht. Bevor wir die nächste Folie machen, ganz kurz. Es ist eine Frage, wo es mir ganz wichtig ist, ihr solltet nicht sofort eure Antwort rausschreiben. So, ja, ich war Kinder- und Jugendpastor ein paar Jahre und weiß, dass manche Menschen so einen Wunsch darin haben, zu zeigen, was sie können und was sie wissen. So, kennt ihr solche Menschen, die gar nicht an sich halten können und dann schreien die so raus, obwohl die ganze Frage noch gar nicht draußen ist. So. Und deswegen erstmal die Frage und dann dürft ihr schreien, wenn ihr wollt, aber nur, wenn ihr wollt. Und wenn ihr vor allem die Antwort auf diese Frage wisst. Die Frage, die ich dir heute Morgen mitgebracht habe, ist, wie geht es dir? Ehrlich, das ist so ein kleiner Untertitel. Also, ich würde mir wünschen, nicht die Aldi-Antwort von dir zu hören, Ja, oder die Edeka-Antwort, weil da, wo ich wohne, da ist direkt so ein Edeka und da gibt es so zwischendurch so Gespräche von Menschen, die man so sieht und er hat so einen Korb in der Hand und meine ganze Körpersprache spricht, ich muss weiter, so, und dann kommen so Menschen auf mich zu, sagen so, hey Felix, wie geht's dir? Und ich frage mich so, was antworte ich jetzt? Sage ich jetzt dieses Gutding, weil dann bin ich schneller bei der Kasse, oder sage ich die ehrliche Antwort oder sage ich die längere Antwort oder die Antwort von, ja, passt schon oder so. Heute Morgen möchte ich dich fragen, wie es dir geht und halt nicht die Edeka-Antwort bekommen, wo du schnell zur Kasse möchtest. Beziehungsweise, ich brauche die Antwort gar nicht, aber ich möchte dich fragen, ob du die Antwort selber weißt. Also wir müssen ja jetzt keine Austauschrunde machen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, weil hier doch ein paar Leute sitzen. Meine Frage ist aber die, ob du die Antwort auf diese Frage gerade weißt. Weißt du, wie es dir gerade geht? Ich weiß, dass wenn Menschen mir diese Frage stellen, es öfters Momente gibt, in denen ich nicht ehrlich bin. Aus verschiedenen Gründen. Manchmal denke ich so, die Frage wird gerade von jemandem gestellt, wo ich denke, du verdienst die Antwort ehrlich gesagt auch gar nicht. Wir haben gar nicht so die Beziehung. Ja, wenn ich dir jetzt irgendwas erzählen würde, wie es mir wirklich geht, mit der großen Freude, die ich vielleicht habe, oder auch den Herausforderungen, die ich gerade habe, wir haben nicht die Beziehung, dass wir das jetzt irgendwie auf dieser Ebene besprechen sollten. Aber wenn ich morgens bei uns in der Lebensgemeinschaft sitze und wir beten jeden Morgen zusammen, montags bis freitags, dann kommt meine Mitbewohnerin auf mich zu und dann guckt die mir so in die Augen und die weiß eigentlich schon, wie es mir geht und trotzdem fragt sie es und sagt dann so, hey Felix, wie geht's dir? Und dann denke ich so, so, ich bin vor 2 Minuten aufgestanden, so, ich bin froh, dass ich gerade atme und wir hier gerade sitzen können und ich nicht eingeschlafen bin vorm ersten Gebet, so, hör auf, mir diese Fragen zu stellen. Oder ich weiß so, die fragt, weil sie weiß, da ist irgendwas, und trotzdem entscheide ich mich dafür zu sagen, ich lüge nicht, wir dürfen ja nicht lügen, habe ich gelesen irgendwo, aber ich weise auf andere Inhalte hin. Wenn ich so sage, wenn sie mich fragt, wie geht's mir denn, dann sage ich so, auf Arbeit ist viel los. Das war nicht ihre Frage. Sie hat nicht gefragt, hey Felix, ist auf der Arbeit gerade viel los? Sondern sie hat mich gefragt, wie es mir geht. Und wenn ich in anderen Gesprächen mit Menschen bin, merke ich so, jede und jeder, wir haben so unseren Umgang mit dieser Frage gefunden und die meisten sagen so, hey, ich stelle die Frage A, und dann sagen die so, na, C und D erzähle ich dir. Es gibt immer wieder Momente, wo wir da dran so um die Ecke gehen. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht weißt du die Antwort nicht. Vielleicht ist die Arbeit irgendwie, die Arbeit herauszufinden, gerade sehr anstrengend. Oder du sagst so wie ich manchmal, du hast die Antwort gar nicht verdient. Oder wir kennen uns gar nicht so gut. Oder dir ist es vielleicht peinlich oder zu anstrengend. Fakt ist aber, glaube ich, ganz oft, dass ich nicht die Wahrheit sagen. Und du und ich, wir sind da nicht so alleine. Vielleicht sollte uns das nicht beruhigen, aber so ein bisschen zeigen, hey, wir sind in so einer Linie von Menschen, eigentlich seitdem wir die Bibel lesen, von ganz am Anfang an, hat der Mensch in sich drin diesen Impuls, wenn es irgendwo um Thema Ehrlichkeit geht, so alternative Antworten zu finden. Alternative Wege zu finden, damit umzugehen, weil es vielleicht anstrengend ist oder es einem peinlich ist. Oder es viel leichter ist, anderen Menschen irgendwie die Schuld zuzuschieben. Und immer wieder erleben wir, wenn wir Gottes Geschichte mit dem Menschen erleben, dass Gott relativ ehrlich ist, aber der Mensch zwischendurch so Wege findet, die Wahrheit umzudeuten oder auf die Fehler von anderen hinzuweisen oder einfach knallhart zu lügen. Wusstest du, ich habe so verschiedene Forschungsergebnisse gelesen, dass wir Menschen am Tag zwischen 25 und 200 Mal lügen? Ich finde 200 ziemlich groß, deswegen sortiere ich mich hoffentlich bei 25 ein. Und selbst das ist viel. Also ich denke mir so, 25 ist so, selbst wenn ich jede Stunde des Tages wach wäre, wäre es so einmal pro Stunde. Und ich denke mir so, das ist schräg. Und wenn wir uns diese Untersuchung anschauen, dann wird da drin deutlich, dass Frauen vor allem lügen, um andere Menschen zu beschützen. Und Männer vor allem lügen, um sich gut darzustellen. So. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich mich besser fühlen. So, ich würde irgendwie sagen, so, ja, mindestens das. So, aber ihr Männer, ja, ihr habt echt ein Problem. So. Meine Frage heute Morgen an dich ist, warum lügst du? Das klingt vielleicht ein bisschen grob und ein bisschen plump oder vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, konfrontativ, vielleicht auch ein bisschen persönlich. Deswegen, wie gesagt, machen wir es heute bei der Predigt nicht so, dass du ihm immer verbal antworten musst, wie sonst so, sondern du kannst einfach mal entspannt drüber nachdenken. Wie sieht es bei dir aus? Es gibt bei mir in meinem Leben Momente, wo ich lüge, weil ich mich an die Lügen gewöhnt habe. Manchmal weiß ich die Antwort gar nicht mehr, die wahre. Das ist einer der Gründe. Manchmal ist es auch, wenn es um meine Identität geht oder mein Blick zum Beispiel auf mich selber oder wenn Menschen mich fragen, hey, wie geht's dir, es einfach viel einfacher ist, die Masken, die ich gerade auf habe, einfach aufzubehalten, als sie runterzunehmen, weil es einfach so richtig gewöhnlich ist und einfach eigentlich normalerweise mein Alltag ist. Oder manchmal, das habe ich auch schon gesagt, ist es mir einfach viel zu anstrengend, diese Reise zu gehen, herauszubekommen, wie es mir gerade wirklich geht oder herauszubekommen, was die Wahrheit gerade ist. Wir haben heute einen Psalm vorgelesen bekommen, danke dir dafür. Ein Psalm, der ein sehr ehrliches Ende hat und eigentlich möchte ich quasi heute zu diesem Ende, aber Fakt ist, um das Ende zu verstehen in diesem Psalm, müssen wir so diesen ganzen Psalm so Schritt für Schritt einmal durchgehen, weil wir, glaube ich, die Reise verstehen müssen, die der Psalmist macht, um zu diesen letzten Versen zu kommen, wo er Gott darum bittet, sich selbst zu erforschen. Wir starten damit, dass wir am Anfang im Psalm lesen, dass Gott zugesprochen wird, dass er alles weiß. Es gibt so vier kleine Kapitel. Das erste Kapitel, da geht es darum, dass Gott gesagt wird, du weißt alles. Ob ich sitze oder stehe, du weißt alles, du siehst alles. Dann geht es weiter, dass Gott nicht nur alles weiß, sondern auch noch überall ist. Und das Spannende finde ich, dass dem Psalmist das nicht so Angst macht. Das ist nicht irgendwie so ein Drohpsalm, wo er sagt, so, pass bloß auf, Gott sieht alles. Sondern es ist so aus so einem tiefen Vertrauen irgendwie heraus, dass er einfach sagt, so, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, ich sag dir was. Das lohnt sich. Warum? Weil er alles weiß. Ob ich sitze oder stehe, er weiß es. Er weiß alles, er ist überall. Und in das dritte Kapitel, da geht es dann darum, dass er sagt, er weiß nicht nur alles, er ist nicht nur überall, sondern er hat auch alles wunderbar geschaffen. Wie so ein Lobpreislied, wo so Gott dargestellt wird, so hey, mein Gott, ne? Wenn wir zusammen unterwegs sind, ich sag dir was. Der sieht alles. Es gibt nichts, was er nicht sieht. Es gibt kein Problem, es gibt keinen Umstand, es gibt keine Aktion deines Lebens, wo er sagt, sorry, ich war gerade im Stau, ich habe es nicht mitbekommen. Sondern er ist da. Er weiß alles, er sieht alles und er hat alles wunderbar geschaffen, inklusive dir. Und dann, das ist bis jetzt eigentlich relativ typisch Psalme, ne? Wir kennen diese Psalmen, wo wir eigentlich sagen können, das ist ein Lobpreislied. Eigentlich könnten wir das 1:1 in der Lobpreiszeit einbauen. Und dann kommt dieser Moment, wo vielleicht beim Lesen vielleicht du kurz gestockt hast und dachtest, ja, das würde ich jetzt selten im Lobpreislied singen, wo es so um das Töten von anderen Menschen geht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Lobpreiszeit hattest und irgendwie so deinen Nachbarn irgendwie den Tod gewünscht hast. Das ist wahrscheinlich mindestens 2 Wochen her, würde ich sagen. So, ja? Es gab diese Momente, die auch typisch Psalmen sind, wo man das Gefühl hat, hey, der ist so richtig entspannt am Schreiben oder die Person, die es geschrieben hat. Richtig große Lobpreisworte, alles, was wir unterschreiben würden. Und dann hat man das Gefühl, du biegst gerade irgendwo falsch ab. Also irgendwo sind wir hier gerade auf einem richtig guten Weg gewesen, so richtig fromm und so richtig so, dass wir Ja und Amen drunter schreiben können. Und dann kommt dieser Moment, wo ich glaube, was sehr Alltägliches passiert ist. Ich glaube, der Psalmist hat einfach nur den Kopf gehoben. Er hat einfach nur hochgeguckt. Wenn er vielleicht ein Handy gehabt hätte zu der Zeit, hat er vielleicht mal ganz kurz die Nachrichten gecheckt. So den letzten WhatsApp-Chat oder die Tagesschau-App. Oder die Zeitung aufgeschlagen und gemerkt so, ja, gut, was ich alles geschrieben habe, aber es gibt auch so Sachen, die gehen nicht in Ordnung. Diese Momente, wo du eigentlich so richtig im Lobpreis drin bist und so Gott anbetest, vielleicht in deiner stillen Zeit oder vielleicht im Gottesdienst, und dann merkst du so, ja, ist doch nicht alles so schön. Und da merkt der Psalmist so, ich biege hier gerade falsch ab. Er sagt, ach Gott, wolltest du auch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Wie gesagt, kein typisches Lobpreislied. Aber sehr, sehr ehrlich. Der Moment, wo der Psalmist einfach nur den Kopf hebt und einfach nur merkt so, hey, obwohl ich gerade Gott anbete, bin ich trotzdem in meinem Alltag irgendwie drin, werde manchmal vielleicht ein bisschen abgelenkt so. Und von Lobpreis und Gebet zu Sorgen und Vorwürfen ist es sehr, 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 sehr schnell. Vielleicht kennst du das, wenn du ehrlich bist. Vielleicht kennst du das aus deiner stillen Zeit, die du morgens beim Bibellesen hast. Ich kenne das von meinem Autofahren. Ich habe so Autofahrten, wo ich relativ viel unterwegs bin und ich nutze diese Zeiten, um Lobpreis zu machen. Manchmal hebe ich so eine Hand, manchmal zwei Hände, je nachdem, so ob es Stau ist oder ob das irgendwie eine Landstraße ist oder so. Und ich bin unterwegs und ich bin so richtig drin, wo ich denke so, ey Jesus, wenn du jetzt wiederkommen würdest, ne, ich könnte so direkt vor deinen Thron treten. In dem Zustand bin ich gerade. Oh Gott, ey, ich fange gleich an, in Sprachen zu beten. So gut drum bin ich gerade drauf. Also so kurz vor heilig, kurz vor das Auto schwebt so. Und dann überholt mich jemand rechts, weil im Grunde das die einzige Art und Weise ist, mich zu überholen, weil ich eigentlich immer links fahre. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich merke so, ja, lass uns mal kurz Lobpreis an die Seite machen, um mal kurz mit Gott über diese Schöpfung rechts von mir zu sprechen. Oder wenn ich morgens bete in meiner WG und dann die irgendwie in das Gebet so Putzpläne einbauen. Und ich denke mir so, wir waren gerade so richtig clean alle miteinander. Und dann fängt sich jemand an so, ja, und ich wünsche, dass wir diese Woche Zeit für unsere Putzdienste haben. Und ich denke mir so, hä? Kannst du mal aufhören, mich im Gebet zu kritisieren? Und ich merke so richtig in mir drin, mein Fokus verschiebt sich komplett. Obwohl ich ja eigentlich Gott anbeten möchte, obwohl ich ja gerade ehrlich zu ihm sein möchte, denke ich so, ja, töte den. So, vielleicht nicht töten, so, vielleicht nicht töten. Ich habe noch nie jemand, muss ich überlegen, ob es wirklich wahr ist, selten schlage ich Gott vor, wen er töten sollte. So. Aber Fakt ist, dass das, was ich da gerade tue, nichts mit Lobpreis zu tun hat. Und deswegen kenne ich diese Situation aus diesem Psalm. Dass du in dem einen Moment dich Gott so nahe fühlst, Wahrheiten über ihn aussprichst. Gott, du bist wunderbar. Weißt du was, nicht nur du bist wunderbar, sondern ich auch. Und dann merkst du so, dann kommt der Alltag. Dann kommen vielleicht Sorgen. Dann kommt vielleicht dieser eine Kommentar. Oder diese eine Erinnerung. Oder diese eine Lüge kommt vielleicht auch hoch. Und du rutschst aus dem Lobpreis raus. Du biegst so rechts ab. Ich glaube, das ist etwas Typisches. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ehrlich zu uns sind, wir das richtig gut kennen. Und das Schöne ist, dass die Psalmen das nicht streichen. Dass jemand irgendwann mal gesagt hat, so, hey, das ist zu realistisch und das hat nichts mit Lobpreis zu tun, können wir das bitte mal rausstreichen. Das bleibt da drin. Und wisst ihr auch warum? Weil es Alltag ist, weil es ehrlich ist, weil es real ist. Und auch, weil typisch Psalmen dann etwas passiert, davon bin ich überzeugt, dass das nur passieren kann, wenn du eine ganz intime Begegnung mit dem Geist Gottes hast. Wenn du Gott ganz nah bist, dass der Psalmist merkt so, hey, schau mal kurz, es wäre vielleicht entspannter, oder fair oder dem anderen, der hat das ja auch verdient mäßig, wenn ich jetzt auf dieser Straße weiterfahren würde. Aber Fakt ist, es ist nicht gut für mich, weil ich gerade aus dem Lobpreis rauskomme, weil mein Fokus sich irgendwie verschiebt. Und dann sagt er diesen Satz, dieses Intime, dass er sagt so, hey, Gott, ich vermute, dass wenn ich jetzt hier so weitermache, dass da sehr, sehr wenig Reich Gottes gebaut wird. Und dass hier gerade kein Mensch gesegnet wird, sondern Menschen, ich dir vorschlage, Menschen zu töten. Deswegen kannst du mal bitte, können wir mal kurz bitte anhalten und kannst du mal kurz bitte erforschen, was ich wirklich meine. was wirklich der Kern dessen ist, was gerade eigentlich passiert. Kannst du mal kurz mit mir checken, ob ich gerade auf einem richtig guten Weg bin? Ist das der Weg, wo du mich gerade drauf haben möchtest? Oder sollte ich vielleicht blinken und links rüberfahren, die andere Kreuzung nehmen? Vielleicht sollte ich auch umdrehen. Der Psalmist merkt so, wenn ich jetzt weitermache, dass ich vermute, das geht nicht gut aus. Deswegen, Gott, bitte check mich mal kurz. Ich war am Donnerstag am Flughafen in Frankfurt, so ein Ort, wo ich sehr, sehr gerne bin zum Erholen und irgendwie zum Durchatmen und so. Donnerstag war sehr wenig Erholung, weil sehr viele nach Malle geflogen sind und dann bin ich da wieder weggefahren. So. Aber grundsätzlich ein Ort, wo ich sehr, sehr gerne bin und Menschen beobachten kann, was ich sehr gerne mache. Und es gibt dann diesen Ort, wo jeder Mensch, der fliegt, durch muss. Das ist so ein Checkpoint. Da gibt es so ein Ding, das ist so seit dem 11. September, das ist sehr, sehr beliebt so. Da musst du dich so eine Röhre reinstellen, musst du deine Hände so hoch machen und dann wirst du so einmal rumherum so gecheckt. Kennt ihr das, wenn man so fliegt? So ein Ganzkörperscanner. Der Psalmist sagt im Grunde zu Gott, können wir da mal kurz reingehen? Ich verstecke hier nichts, aber können wir beide mal kurz in diesen Ganzkörperscanner reingehen, damit du mich prüfen kannst, wie ich es wirklich meine? Weil alleine bekomme ich das nicht hin. Es gibt so oft Momente in meinem Leben, wo ich die Vermutung habe, irgendwas läuft hier gerade schief, aber ich selber gerade nicht an diesen Kern drankomme. Und dann ist dieses Gebet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, ist das einzige Gebet, was wir sprechen können. Und das ist so wichtig. Weil wir Gott in diesem Moment unser tiefes Vertrauen aussprechen und sagen so, hey, wenn das stimmt, was ich vorher im Lobpreis gesungen habe, dass du alles weißt, dass du überall bist, dass du mich wunderbar gemacht hast, dann bist du doch die perfekte Ansprechperson, um mir beim Erforschen meiner selbst zu helfen. Das ist das, was der Psalmist hier sagt. Diese Wendung wieder hinzubekommen, ist, glaube ich, etwas, was wir Menschen selten alleine hinbekommen. Und deswegen finde ich das so ganz, ich finde das so einen ganz heiligen Moment. So einen heiligen Moment im Alltag, wo man so merkt, wo vielleicht der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt und merkt so, Felix, was haben wir gerade vor? Was wollen wir gerade? Hast du gerade vor, groß rauszukommen? Oder dass Menschen auf dich stolz sind? Oder das erstmal sagen, ja, heute war ein Tag ohne Probleme von dir? Oder haben wir vor, Reich Gottes zu bauen? Wie sieht's aus? Haben wir vor, dass ich als Jesus groß rauskomme? Diese Momente sind unfassbar intim. Und ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt, es ist unfassbar wichtig, dass wir eine klare Verbindung zu Gott haben für diese Momente. Dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Weil wenn wir nur mit uns selbst gefüllt sind, dann werden wir sehr selten an den Punkt kommen und zu sagen so, hey, jetzt muss ich mal irgendwie in eine andere Richtung oder so. Diese Wendemomente, wo wir von Gott die Fragen beantwortet bekommen, hey, was ist wirklich mit mir los? Wie geht es mir wirklich? Was sind meine Motive und wo geht's hin? Wann hast du das letzte Mal dich der Ehrlichkeit Gottes so richtig ausgeliefert? In der ganzen Konsequenz dieses Prozesses. Mit der Ehrlichkeit, die da drin passiert, auch mit der Prüfung, die da drin passiert. Wann ist das letzte Mal passiert? Ich glaube, es lohnt sich nur, solche Momente zu erleben. Und ich glaube, wir Menschen wollen auch wirklich nur diese Momente, wenn wir wirklich das glauben, was wir vorher im Psalm gelesen haben. Dass er gut ist, dass er alles sieht, dass er überall mit dabei ist und dass er uns wunderbar gemacht hat. Ich glaube, nur wenn wir das glauben, haben wir auch eine Sehnsucht danach, diese Momente erleben zu wollen. Meine Frage heute an dich ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott tut es? Dass er nur dein Bestes möchte? Dass er dich wunderbar gemacht hat? Dass er überall ist? Dass er alles weiß? Dass er alles sieht? Und wir wissen, ich vermute, ihr habt auf jeden Fall so Gesichter, dass ihr relativ lang schon Christenmenschen seid. So. Ne? Ihr seht so aus, so ein bisschen so. Ne? Und deswegen wissen wir, die richtige Antwort ist ja. Richtig? Wir wissen, als Christenmensch, in der Bibel lesen wir das und ganz bei den Predigten, hören wir das immer wieder, das ist das, wo wir jetzt ja sagen. Am besten noch ja und Amen, dann klingen wir sehr heilig. Aber die Frage ist, glaubst du es wirklich? Ne? Wir sind jetzt gerade unter uns. Und du bist in deinem Kopf gerade mit Jesus allein unterwegs. So. Deswegen klär das mal kurz mit ihm. Ich möchte dir helfen, beziehungsweise einen Tipp geben, woran du herausbekommen könntest, ob du das wirklich glaubst. Okay? Ich glaube, ob du wirklich das glaubst, was du denkst, was du glaubst. Ganz wichtig. Erfährst du in Krisen. Krisenzeiten zeigen dir, ob du wirklich das glaubst, was du denkst, dass du glaubst. Ich habe mit mir selber so einen Feldversuch gemacht. Seit letztem Jahr im Sommer bin ich so in einer richtigen Krise drin. Ich bin da nicht stolz drauf, aber es ist Fakt. Und in dieser Krise, ganz spannend, habe ich Gott irgendwann angefangen, so Fragen zu stellen. Und irgendwelche Sachen zu glauben, wo ich dachte, wo kommt das denn her? Und ich sage ihm so Sachen wie, wenn du wirklich überall wärst, wo warst du da? Wenn du wirklich gut bist, warum ist das gerade das Zwischenergebnis? Wenn ich wirklich wunderbar gemacht bin, warum habe ich dann das getan? Das sind die Fragen, die in Krisen hochkommen. Und genau in diesen Momenten entscheidet sich, ob du das wirklich glaubst, dass er wirklich überall ist. Oder zweifelst du es beim ersten Windstoß direkt an und dann machst du Gott irgendwie große Vorwürfe. Krisenzeiten helfen uns, das herauszubekommen, ob wir wirklich das glauben, was wir denken, dass wir glauben. Und für diese Durchscan-Momente ist es unfassbar wichtig, das als Glaubensbasis zu haben. Weil überleg mal, so ganz theoretisch, du würdest glauben, Gott scannt dich durch und sieht irgendwelche Fehler und schlägt dich dafür. Oder er lacht dich dafür aus. Oder er sagt so, ja, wenn du sowas hast, ne, dann machen wir es mal so, du klärst das mal 2 Wochen für dich und dann kommst du wieder. So. Vielleicht haben wir es bei uns in der Familie mal erlebt oder in Schulen. Oder wir haben irgendwelche Lehrer, die sich so verhalten haben. Oder mein Sportlehrer war immer so ein Typ, der gesagt hat, hey, du bist zu langsam, mach eine extra Runde. So, was ist das für ein Konzept? Ich habe dir gerade 20 Minuten lang gezeigt, dass ich dich kann und du sagst, mach es nochmal. So, okay. Und das habe ich ganz lange auf mein Gottesbild bezogen. Das ist dumm. Wenn du glauben würdest, Gott sieht irgendwas in deinem Leben und er geht deswegen auf Entfernung, dann hätte ich auch keine Lust auf solche Prüfmomente. Dann würde ich die eher meiden. Dann würde ich davor weglaufen. Aber wenn du glaubst, dass Gott gut ist und dass er dich wunderbar gemacht hat, dann habe ich herausbekommen in meinem Leben, habe ich eine Sehnsucht nach diesen Momenten. Und ich kann gar nicht ohne diese Momente. Weil ich immer wieder merke, boah, ich bin gerade irgendwo abgebogen, Gott, hilf mir mal, kurz zu checken, wie es gerade aussieht. Und ich bin davon überzeugt, dass dann etwas mit deinem Leben passiert. Weil ich glaube, wenn wir mit Gott ehrlich sind, so richtig ehrlich, dann hat das immer Folgen für dein Leben. Dann hat das immer Auswirkungen, nicht nur auf dich, sondern auch auf das Leben von anderen Menschen. Zum Abschluss so ganz kurze Stichpunkte von dem, was passiert. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du dich regelmäßig von Gott durchforschen lässt, dass dein Leben komplett entschleunigt. Weil das passiert nicht auf der Autobahn. Das passiert nicht mal kurz eben, sondern das passiert in Ruhe und Stille. Weil das Momente sind, wo ich den Mund halten muss, weil ich gerade eine Antwort erwarte. Deswegen sollte ich still sein und er darf reden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir auf diesem Weg gehen, der Ehrlichkeit, von diesem Durchforschen, dass es sich freisetzt. Und das Geheimnis im Reich Gottes ist, dass es nicht nur dich freisetzt, sondern auch noch andere Menschen. Dass wenn du ehrlich bist zu Gott, du ehrlich wirst zu anderen Menschen. Ehrlich über Themen sprichst. Ich habe so in meiner Jugend, beziehungsweise meine Jugend war dann relativ lang, Jugend- und junge Erwachsenenzeit, so war ich so 15 Jahre lang pornosüchtig. Und immer wenn ich darüber spreche, irgendwie das in eine Predigt einbaue oder irgendwelche Vorträge halte und da sehr ehrlich bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich dadurch andere Menschen das, die Erlaubnis irgendwie gefühlt gebe, dass sie sich auch öffnen können. Das heißt, wenn du ehrlich bist, werden andere Menschen auch ehrlich. Das multipliziert sich. Und ich beobachte, dass Ehrlichkeit am Ende immer überlebt. Ehrlichkeit setzt nicht nur frei, sie braucht auch ein bisschen Stille und Zeit, sondern spätestens, wenn du mit Jesus am Kreuz stehst. Spätestens, wenn du stirbst, ist nur noch Raum für Ehrlichkeit. Und wir Christenmenschen haben jetzt schon die Chance, diese Ehrlichkeit zu erleben. Ich bin davon überzeugt, dass Ehrlichkeit nicht nur überlebt, sondern auch zu Gottes Begegnungen führt. Dass wir lesen in Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich glaube, dass da richtig viel Wahrheit drin steckt. Dass, wenn du ehrlich bist, eine richtig direkte Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass Ehrlichkeit immer Gott ehrt. Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte, dass das meine Lobpreissprache ist. Dass das meine Art und Weise ist, wie ich Lobpreis mache. Ich traue Gott zu, ehrlich zu sein. Ich schreibe so morgens und abends so Briefe an ihn. Und manchmal schreibe ich so zwei Sätze und merke so, die klingen zwar richtig cool, und wenn man nachher so mein Tagebuch finden würde, so wenn ich sterbe und dann lesen das, würden Menschen wahrscheinlich so sagen, so, boah, war der weise so? Im Grunde war es irgendwo abgeschrieben, aber ehrlich war es nicht. Und dann streiche ich den durch. Oder sagst du auch Gott so, ja, du weißt ganz genau, was die zwei Sätze davor waren, cool, aber nicht wahr. So geht es mir wirklich. Ehrlichkeit ehrt Gott, da bin ich tief von überzeugt. Ehrlichkeit braucht Zeit und Stille, sie setzt frei, sie überlebt, führt zu Gottes Begegnung. Ich glaube, dass dieses Gebet, was wir in diesem Psalm lesen, ein wunderbares Vorbild für unseren Alltag sein kann. Es ist ein Gebet, was, wenn wir als Christenmenschen reifen wollen, richtig nötig ist. Zutiefst nötig ist. Aber, und das ist das Schöne daran, es ist auch möglich. Ein Gebet, was wir immer wieder brauchen, aber auch ein Gebet, auf das sich Gott immer wieder darauf einlässt. Das war der Inhalt meiner Predigt. Mal ehrlich, habe ich den Titel genannt. Psalm 139. Wir könnten jetzt sagen so, ich weiß nicht, was ihr bei euch so nach Predigten sagt, so Amen oder so, oder sagt ihr gar nichts oder so, oder ihr sagt guten Kaffee oder so, oder wir singen jetzt ein Lied oder so. Könnte man machen. So, ich bin Praktiker, deswegen möchte ich euch gerne so eine mini-geistliche Übung für den Alltag mitgeben. Das Schöne ist, diese geistlichen Übungen habe ich selbst schon durchgeführt im Zug, im Auto und am liebsten auf Toilette. Warum? Weil mich da keiner stört meistens. So. Die geistliche Übung geht so, dass ich mich hinsetze, so richtig so mit beiden Beinen auf dem Boden, weil das mache ich sehr selten, weil ich immer so hänge so ein bisschen. Aber wenn ich mit Gott zusammen unterwegs bin, möchte ich selten hängen. So, dann mache ich meine Hände auf und sage Gott so, hey, ich bete mit ihm quasi diesen letzten Vers. Manchmal auch in den Momenten, wo ich genau weiß, es ist gerade irgendwas, und manchmal so provisorisch, bevor irgendwas hochkommt. Und ich möchte dir diese geistige Übung, wenn du möchtest, ganz entspannt so, wenn du möchtest, möchte ich die mit euch zum Abschluss dieser Predigt einmal durchführen. Damit ihr es einmal geübt habt, und dann könnt ihr einfach ab jetzt quasi in eurem Leben jeden Tag diese Übung auch mal durchführen. Es ist ganz, ganz simpel. Ich bin sehr simpel gestrickt, deswegen mag ich nur sehr simple geistliche Übungen. So ganz entspannt hinsetzen, so beide Beine auf dem Boden, wenn ihr möchtet. Warum mache ich die Hände auf? Weil ich es manchmal brauche, dass meiner inneren Einstellung, meinem inneren Wunsch, ich das irgendwie körperlich zeige. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, hey, ich möchte das auch wirklich. Und mit den Händen auf gebe ich Gott einfach die Erlaubnis, alle Wahrheiten, die er für mich hat, alle Erkenntnisse, alles da reinzupacken. Und alles, was daran stört, alle Lügen, alles rauszunehmen. Deswegen mache ich die Hände auf. Deswegen möchte ich euch dazu auch ermutigen. Und wenn du das möchtest, setze dich ganz entspannt hin, mach die Hände auf und dann bete ich diesen Vers einmal mit uns und dann sind wir noch still. Und dann kannst du auch mit Gott unterhalten. Kannst auf das hören, was er dir vielleicht sagt. Einfach darauf achten, was da so vielleicht hochkommt oder ankommt, wo er dir auf die Schulter tippt. Es geht nicht lang, relativ entspannt kurz, deswegen haben wir auf jeden Fall genug Zeit dafür. Also. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zeiten nicht lang sein müssen. Weil vielleicht dein Alltag, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du Enkelkinder, vielleicht hast du viele Termine, vielleicht da nicht so viel Zeit reinpasst. Aber dieser Moment, das ist das Besondere, das ist das Wichtige. Und ich glaube, Gott braucht in diesen Momenten nicht irgendwie viel Vorrede oder muss noch irgendwie bei dir ankommen, damit er zu dir reden kann, sondern meistens sind es wir, die brauchen und ein bisschen ankommen müssen. Wenn ich diese Zeiten verbringe, passiert manchmal gar nichts. Manchmal bekomme ich Hunger und Ideen fürs nächste Mittagessen. Manchmal habe ich so richtig viele Gedanken in mir drin und merke so, unter diesen 5 Gedanken war einer, der war untypisch für die normalen Lügen, die ich vielleicht höre in meinem Leben. Und dann merke ich, Adam, war der vielleicht von Gott. Manchmal habe ich diese Momente und weiß vorher schon, worauf mich Gott gleich ansprechen wird. Und manchmal gibt es Momente, wo es mich überrascht, wo Gott sagt so, hey, lass uns mal dahin gucken. Hat jemand von euch gerade so einen von diesen Momenten gehabt? Vielleicht irgendwie ans Mittagessen gedacht oder an die Enkelkinder, die gleich kommen? Oder wurde von Gott irgendwo auf die Schulter getippt? Ich möchte euch ermutigen, diese Momente in deinen Alltag rein zu integrieren. Weil wir das brauchen. Du kannst es so fest in deinen Alltag irgendwo einbauen. Oder wenn du merkst, ich glaube, ich bin gerade rechts abgebogen, obwohl ich eigentlich nach links sollte, mal kurz durchatmen und dann Gott sprechen zu lassen. Ich wünsche euch dabei hauptsächlich viel Spaß. Weil ich glaube, das ist das, was Gott mit uns haben möchte. Ein großes Abenteuer, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Amen.